Guten Morgen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Kennt ihr den Spruch? Hat ihn jemand noch nicht gehört? Alles Leidensgenossen. Okay. Das sagt man noch aus Trotz, weil man eine Ermahnung oder einen Ratschlag nicht annehmen will. Kinder sagen das, das ist schon schlimm genug, aber auch andere sagen das, Arbeitskollegen oder auch in der Gemeinde mag das man schon gehört haben, ich weiß es nicht. Heute soll es darum gehen, und das ist auch die Überschrift der Predigt, du hast mir etwas zu sagen. Wir sind im 5. Buch Mose, immer noch, nicht mehr lange, aber immer noch, im 17. Kapitel. Der Predigttext sind die Verse 8 bis 13. Ich möchte aber bei Vers 1 beginnen, Kontext wegen, schien es mir wichtig, das mit hineinzunehmen. Dort lesen wir dann gleich von Gericht, von Urteil, von Ermittlungen. Und die Frage, die sich dann stellt für mich, was sagt uns das? Es ist ja interessant zu sehen, wie das damals geregelt war, was Gott den Israeliten geboten hat, wie sie handeln sollen. Nur, was sagt uns das? Ich lese einmal den Text. Ich lese nach der Septuaginta-Übersetzung. Ab Vers 1. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, keinen Jungstier oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist, irgendein Gebrechen, denn es ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Wenn aber bei dir in deiner Stadt, in einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden wird, jemand, der das Böse vor dem Herrn, deinem Gott, tun wird, um seine Verfügung zu überschreiten, und sie weggehen und anderen Göttern dienen und sich vor ihnen niederwerfen werden, vor der Sonne oder dem Mond oder vor sonst dem Schmuck des Himmels, wozu ich keine Anweisung gegeben habe und es dir berichtet wird, dann sollst du es gründlich untersuchen. Und siehe, es ist die Sache wahrhaftig geschehen, ist dieser Greuel in Israel geschehen, dann sollst du jenen Menschen herausführen und ihr sollt sie mit Steinen steinigen, sodass sie sterben. Aufgrund von 2 Zeugen oder aufgrund von 3 Zeugen soll er getötet werden, der den Tod verdient. Er soll nur nicht aufgrund eines Zeugen getötet werden. Und die Hand der Zeugen soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst den Bösen aus eurer eigenen Mitte entfernen. Jetzt ab Vers 8. Wenn nun ein Fall im Gericht deine Fähigkeiten übersteigt, zwischen Blut und Blut, und zwischen Rechtsentscheidung und Rechtsentscheidung, und zwischen Wunde und Wunde, und zwischen Streit und Streit, Rechtsfälle in deinen Städten, dann sollst du aufstehen und zu dem Ort hinaufgehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, damit dort sein Name angerufen werde. Und du sollst zu dem levitischen Priester gehen und zum Richter, der in jenen Tagen sein wird. Und sie sollen es untersuchen und dir die Rechtsentscheidung verkünden. Und du sollst handeln entsprechend dem Ausspruche, den sie dir vor dem Ort her verkünden, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, damit dort sein Name angerufen werde. Und du sollst sehr darauf achten, allen gemäß zu handeln, was dir gesetzgeberisch verordnet ist. Entsprechend dem Gesetz und entsprechend der Rechtsentscheidung, die sie dir mitteilen werden, sollst du handeln. Von dem Ausspruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder nach rechts noch nach links abweichen. Aber der Mensch, der in Vermessenheit handeln wird, sodass er nicht auf den Priester hört, der bereitsteht, um im Namen des Herrn, des Gottes, Gottesdienst zu verrichten, oder auf den Richter, der in jenen Tagen sein wird, jener Mensch soll dann sterben. Und du sollst den Bösen aus Israel entfernen. Und das ganze Volk wird es hören, sich fürchten und nicht mehr gottlos handeln. Das ist der Text, ein bisschen lang zugegeben, aber wir wollen mal schauen, wie wir da durchkommen. Klar, das Erste ist die Geschichte, dass man eben kein unwürdiges Opfer bringen soll. Das galt damals wie heute ja auch. Ne? Damals hieß es, du sollst kein Jungtier oder Schaf opfern, das einen Makel hat, blind ist oder sonst wie was. Das ist ein Greuel. Viel später, im Prophet Malachi, sagt Gott ja auch zu den Israeliten, offensichtlich hat es nicht gefruchtet, dass man das nicht tun soll, denn es wurde offenbar gemacht. Sagt Gott oder spricht Gott zu dem Volk, so sprecht ihr, in Malachi 1, Vers 7, so sprecht ihr, womit opfern wir dir Unreines? Also heuchlerisch fragen sie das, damit dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist verachtet. Und wenn ihr ein Blindes opfert, muss es nicht böse heißen. Und wenn ihr ein Lahmes oder ein Krankes opfert, so muss es auch nicht böse heißen. Bring es deinem Fürsten. Was gilt's, ob du ihm gefallen werdest oder ob er deine Person ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Also das, was ihr nicht, das traut ihr euch bei euren weltlichen Oberhäuptern nicht. Aber bei mir macht ihr es. Ja, das ist nur so am Rand dieser erste Vers. Und dann geht es eben zu diesen Rechtsfragen. Da geht es darum, ja, das, was ich gerade gelesen habe, dass man irgendwo in Israel jemanden findet, der Götzendienst betreibt, der also abfällt von den Wegen, die geboten sind, wie man da eben handeln soll. Und dieses Thema, es steht auch nicht irgendwie oder einfach so da, sondern es war wohl immer ein Thema. Wir lesen von Rahel, die die Hausgötzen ihres Vaters stahl, als Israel noch gar nicht da war in dem Sinne. Gab es nur Jakob und seine Familie. Wir lesen vom Götzendienst nach Gideons Sieg, wo wir sehen, dass er da Götzendienst getrieben hat. Wir lesen auch von Totenbeschwörern zu Zeiten Sauls, obwohl er alle vertrieben hatte. Ein paar blieben ja doch da, sonst hätte er die Frau nicht aufsuchen können. Wir lesen erneut von zwei Kälbern, die eben aufgerichtet wurden im Nordreich, als die Reichsteilung war, um eben die Israeliten vom wahren Gottesdienst abzuhalten, weil der König fürchtete, dass er sonst sein Reich wieder verliert. Und wenn wir weiterlesen in den Königebüchern oder Chronikenbüchern, das ist reich gesät mit Götzendienst. Eine der schlimmen Höhepunkte war natürlich Ab und Isebel. Aber wir sehen eben, das ist nicht irgendwie wie ein theoretischer Fall, der hier angesprochen wird, sondern tatsächlich, das war Praxis und es blieb Praxis in Israel. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum am Ende Israel so gerichtet wurde. Und Gott sagt, wozu ich keine Anweisung gegeben habe. Er hat nie geboten, dass man die Sterne anbeten soll, den Himmel anbeten soll, die Tiere oder irgendetwas anderes, sondern nur ihn allein. Das lesen wir ja im zweiten Buch Mose in Kapitel 20, ab Vers 3. Da sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder das, was oben im Himmel, da haben wir es, oder das, was unten auf Erden, oder das, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Klarer kann man es nicht ausdrücken, und doch war es gelebte Praxis. Und auch heute können wir uns fragen, wo wir Götzendienst finden in unserem Leben. Vielleicht nicht so offensichtlich. Die meisten Geschwister werden kein Ra-Standbild bei sich zu Hause haben oder von niederfallen oder ähnliches. Aber wo ist doch Gott nicht Nummer eins bei uns? Können wir uns schon mal fragen. Und dann ist es interessant, wie der Ablauf ist. Also wie sozusagen der Ablauf der Geschichte. Dann kommt also, es geschieht etwas, was verboten ist, wozu es keine Anweisung gab. Und dann sagt Gott, und es dir berichtet wird. Also das ist eine Voraussetzung. Es muss vorgetragen werden. Es gab keinen Polizeistaat, es gab keine Kontrollen zu Hause, keine Razzien, keinen Geheimdienst. Aber wenn es angezeigt wurde, wenn es ruchbar wurde, dass so etwas geschieht in Israel, im Volk Gottes, dann soll es verfolgt werden. Man soll nicht von vornherein nachforschen, wo könnte das sein, wen habe ich im Verdacht, aber wenn es erkannt wird, dann soll es verfolgt werden. Und dann wird geboten, und dann sollst du es gründlich untersuchen. Setz dich hin. Und dann sollst du es gründlich untersuchen. Das ist eine große Verantwortung. Das heißt, dass man da nicht lässig da rangehen darf. Ja, ich habe da was gehört, ne, und jetzt wollen wir mal sehen. Keine Hexenjagd. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, es nicht zu tun. Wenn es angezeigt wurde im Volk Gottes, da ist Götzendienst, da ist etwas Böses, dann musste es untersucht werden. Man konnte nicht sagen, ach, ich habe keine Lust oder ich kenne den ja auch. Nein. Wie sollen die Richter sein? Im ersten Chroniker können wir das lesen. Da steht, wir sollen uns treu handeln, es darf kein Unrecht geben, kein Ansehen der Person und keine Bestechlichkeit. 1. Chroniker 19, 6 und 7. Und bei Sprüche, 2. Chroniker, Entschuldigung, und bei Sprüche lesen wir im Kapitel 31, tu deinen Mund auf für den Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte gerecht und schaffe Recht den Elenden und Armen. Jesaja 1, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht und führt der Witwen Sache. Es geht also auch nicht nur um Bestrafung, sondern also generell, wenn man richtet, nach dem Recht trachten in Israel. Also nicht um des lieben Friedens willen, irgendetwas machen oder nicht machen. Es könnte ein Sturm der Empörung losbrechen, wenn gerade bei dem Bruder irgendwo oder bei der Person irgendwas gefunden wird und wir untersuchen das. Das könnte einen Skandal geben. Nein. Oder weil die Masse etwas will oder nicht will. Nicht, weil man etwas schuldig ist jemandem, ne, aus Gefälligkeit oder weil man Geschenke angenommen hat oder sich Geschenke erhofft. Auch nicht aus Freundschaft oder Feindschaft. Und auch nicht, weil man an andere nicht herankommen kann, dann deswegen muss es der sein. Sondern aus Recht und Gerechtigkeit heraus, um das Böse zu entfernen, um Gutes zu tun. Und dann ist dann die Erkenntnis, und siehe, die Sache ist wahrhaftig geschehen, dieses Kreuz Israel. Es muss also wirklich erwiesen sein. Keine Mutmaßung. Man muss sich sicher sein dessen, dass es so war, dass die Anschuldigungen stimmen. Dann, und nicht eher, sollst du jeden Menschen oder jene Frau herausführen und ihr sollt sie mit Steinen steinigen, sodass sie sterben. Dann kommt das Urteil. In dem Fall die Todesstrafe. Das Alte Testament sieht die Todesstrafe für verschiedene Vergehen vor. Mord, Ehebruch, Gotteslästerung oder Götzendienst, wie wir gerade gehört haben. Aber auch Körperstrafen wie Prügel, auch im 5. Buch Mose zu lesen. Oder sogar Amputation, das ist bei dieser Geschichte, können wir auch lesen, 5. Buch Mose 25, wenn zwei Männer miteinander hadern und das Weib des einen läuft hinzu, um ihren Mann von der Hand dessen, der ihn schlägt, zu erretten und streckt ihre Hand aus und ergreift ihn bei seiner Scham, so sollst du ihr die Hand abhauen, dein Auge soll ihr nicht schonen. Also auch diese Körperstrafe war vorgesehen. Geldstrafen gab es und auch Verbannung für Totschlag, von unbeabsichtigten Totschlag konnte derjenige in die Freistädte fliehen und musste dort leben, so lange bleiben, wie der Priester lebte. Aber es war eine Verbannung. Und jetzt eine Einschränkung. Aufgrund von 2 Zeugen oder 3 Zeugen soll das Todesurteil gefällt werden. Nicht nur aufgrund 1 Zeugen. Das ist eine Sicherungsmaßnahme, um falsche Anschuldigungen zu erschweren. Wir wissen, das ist nicht ganz perfekt. Natürlich können Menschen sich zusammentun und lügen. Ein Beispiel dafür finden wir im 1. Königebuch 21. Da hat Isabel ihre Hände im Spiel und da lesen wir ab Vers 8. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie an die Ältesten und Obersten, die mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen also, ruft ein Fasten aus und setzt Naboth oben unter dem Volk und stellt ihm gegenüber 2 Männer auf, die nichtswürdige Leute sind, welche wieder ihn zeugen und sagen sollen, du hast Gott und den König geflucht. Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er sterbe. Also möglich ist, und das ist ja auch geschehen, aber dennoch, es ist wichtig zu wissen, 1 Zeuge reicht nicht aus. Die Aussagen, einfach die Behauptung einer Person soll nicht ausreichen, um ein Urteil zu treffen. Das ist eine wichtige Sache, die wir hier mitnehmen müssen. Und als nächstes, die Hand der Zeugen sollen zuerst die Steine werfen. Auch so ist eine gewisse Hürde da, dass man nicht einfach in der Menge untergeht, sondern sie müssen anfangen. Die beschuldigt haben, müssen anfangen. Und dann das ganze Volk, also dann soll, wenn das Urteil getroffen ist, wenn der Fall entschieden ist, dann gibt es kein Wenn und Aber mehr. Dann ist die Zeit des Prüfens und des Redens auch vorbei. Und dann soll das Volk insgesamt handeln. Diese Verse vor dem Predigtvers zeigen eine hohe Verantwortung, wenn es darum geht, Rechtsfragen zu entscheiden. Hohe Anforderungen auch. Insbesondere, wenn es um Leib und Leben geht. Und man kann sich schon vorstellen, dass Fälle kompliziert sind. Dass es widersprüchliche Angaben von Zeugen gibt. oder besondere Umstände, die man mit einberechnen muss. Und ein Fehlurteil, gerade in dieser Sache, kann natürlich schlimme Konsequenzen haben und große Schuld bedeuten. Und darum, konsequenterweise, lesen wir in Vers 8 dann, wenn also nur ein Fall im Gericht deine Fähigkeit übersteigt, das kann sein. Es kann sein, dass man nicht weiterkommt. Es kann sein, dass man nicht der Wahrheit auf den Grund gehen kann. Zwischen Blut und Blut, also wenn es um Mord und Totschlag geht, oder zwischen Rechtsentscheidung und Rechtsentscheidung, also Anwendung des Gesetzes, zum Beispiel muss ich meinen Sklaven jetzt wirklich entlassen oder muss ich diese Schwager-Ehe wirklich eingehen. Und zwischen Wund und Wunde, also Schadensersatz und Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und zwischen Streit und Streit, also zwischen, wenn es um Verträge geht oder wenn es um Herausgabe von Sachen geht, die anvertraut wurden. Also alle Rechtsfälle, die eben so in dieser, ja, dieser Gemeinschaft entstehen konnten, in so einer Stadt oder in so einem Landstrich in Israel. Und man immer feststellt, ich kann das nicht, ich komme hier nicht zur Wahrheit. Oder vielleicht bin ich auch befangen und kann hier nicht urteilen, denn das ist mein Verwandter, der das getan haben soll. Wie auch immer, dann soll man eine höhere Instanz, soll Israel dann anrufen, und sie sollen dann dorthin gehen, an den Ort, den der Herr erwählen wird. Damals war der Ort des Stiftshütte ja noch nicht erwählt. Und sollen dann zum Priester gehen und zum Richter, der in jeden Tag sein wird. Und da habe ich mich gefragt, wer ist denn der Richter? Wir lesen im 5. Buch Mose, oder haben gelesen zuvor, Kapitel 16, Vers 18, du sollst dir Richter und Amtleute einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir unter deinen Stimmen geben wird, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Ich würde sagen, nein, die sind es nicht, denn die sind ja schon vor Ort. Das sind ja schon die, denen das vorgetragen wird und die da nicht weiter wissen. Ich denke eher, diese Richter, oder der Richter, der gemeint ist der Richter, den wir im Buch Richter sehen, nämlich die Gott erweckt, um Israel aus großem Unheil zu bringen, die auch über die ganze Nation dann was zu sagen hatten, die auch Heerführer waren. Also die obersten Richter dieses Landes, wie Gideon, wie Jephtha, Simson, Samuel und so weiter, die eben höchste Autorität hatten und die eben den Auftrag hatten, Israel gerecht zu richten und eben auch die Armeen zu befehligen. Und die, also die Priester oder die Richter, sollen dann untersuchen und die Rechtsentscheidung verkünden. Und hier gelten natürlich auch die Kriterien, nach denen der Fall zu untersuchen ist. Auch sie müssen gründlich nachforschen, dürfen nicht die Person ansehen und müssen in völliger Sicherheit die Urteil fällen. Aber weil sie eine besondere Beziehung haben zum Herrn, darf man darauf vertrauen, dass sie ein besseres Urteil sprechen können, als die sie zuvor es nicht konnten. Und dann, wenn das Urteil da ist, ich lese nochmal die Verse, und du sollst handeln entsprechend dem Ausspruche, den sie dir vor dem Ort her verkünden, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, damit dort sein Name angerufen werde. Du sollst sehr darauf achten, allem gemäß zu handeln, was dir verordnet wird. Entsprechend dem Gesetz, entsprechend der Rechtsentscheidung, die sie dir mitteilen werden, sollst du handeln, und vor dem Ausspruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder nach rechts noch nach links abweichen. Es ist sehr interessant. Gott ermahnt und gebietet, dass das Urteil ernst zu nehmen ist und so umgesetzt werden muss, wie es auch erging. Diese unteren Richter, von denen wir gerade gehört haben, die zu ihnen kommen und sagen, wir kommen hier nicht weiter, haben nicht die Freiheit, das Urteil zu verwerfen, weil es ihnen nicht passt, und sie dürfen es auch nicht abändern. Sie müssen es so umsetzen, hier wird unbedingter Gehorsam gefordert. Und dann bekommen wir den Gegenentwurf in Vers 12, aber der Mensch, der in Vermessenheit handeln wird, sodass er nicht auf den Priester hört, der bereit steht, um im Namen des Herrn, deines Gottes, Gottesdienst zu verrichten, oder auf den Richter, der in jeden Tagen sein wird, jeder Mensch soll sterben und du sollst den Bösen aus Israel entfernen. Das ist also der Gegenentwurf. Wer es eben nicht tut, der handelt vermessen. War in Israel todeswürdig, auf das Urteil des Priesters oder des Richters nicht zu hören. Das wurde entsprechend hart bestraft. Kommt uns das bekannt vor? kommt es uns bekannt vor, dass Ungehorsam todeswürdig ist. Haben wir das schon mal irgendwo gelesen? Das ist genauso behandelt wie die Götzendienst, darauf will ich hinaus. Ja, genau. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 23a, also der erste Teil, da sagt Samuel zu Saul, denn Ungehorsam ist Zaubersünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Damit hat er ja, das ist ja der Punkt, als Saul verworfen wurde, weil er ungehorsam war. Und da kann man ja wirklich sagen, was hat David getan und was hat Saul getan bis dahin? Könnte man ja sagen, eben so rein menschlich, naja gut, er hat ein paar Schafe genommen. Aber er war ungehorsam in seinem Herzen. Das war David nicht. Und David ein Riesenunterschied, Gott macht einen Riesenunterschied, was in deinem Herzen ist. Du kannst objektiv kann man sagen, ja okay, für ein Prinzip war das gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe, aber deine Einstellung zu deiner Sünde, oder deine Einstellung auch zu der Reue, die du danach empfindest nach deiner Sünde, die macht einen Riesenunterschied. Ich will nicht Sünde kleinreden, aber Gott sieht das Herz an. Und wer ungehorsam ist und widerspenstig ist im Herzen, der hat ein Riesenproblem. Und diese Strafe soll das Volk erziehen, Vers 13, und das ganze Volk wird es hören und sich fürchten und nicht mehr gottlos handeln. Das Volk soll also aus den Fehlern des einen lernen, es soll sehen, dass es ernst ist, die Konsequenzen begreifen und es soll danach im Ergebnis von seinen Sünden lassen. Das alte Israel war mehr oder weniger das, was wir heute Gottesstaat nennen würden. Das, was angestrebt wird in manchen Gegenden dieser Welt, im Ideal. Es gab keine Demokratie, keine Gewaltenteilung. Die religiösen Führer des Volkes bestimmten auch die weltlichen Aspekte des Lebens. Sie führten die Armee und sprachen Recht, legten das Gesetz aus. Und das Gesetz war eben in Anführungszeichen nur das Wort Gottes. Es gab kein weltliches Gesetz dazu. Vielleicht ein paar Bräuche und so, aber es gab kein anderes geschriebenes Gesetz, woran man sich hätte halten können oder müssen. Es gab nur, in Anführungszeichen, nur das, was da war, was schon da war, nämlich das, was Mose geboten hatte. Das war die einzige Grundlage, die das Zusammenleben regelte. Staat ist auch zu Moses Zeiten fast zu viel gesagt. Eher ein Stammesverbund, der eben einen gemeinsamen Ursprung hatte, nämlich Jakob. Und der ein gemeinsames Recht hatte, nämlich das Gesetz des Mose. Und den gleichen Gott verehrt, nämlich Jahwe. Ein echtes, weltliches Oberhaupt in dem Sinne, das immer da war, wie ein König, gab es nicht. Allenfalls später die Richter, aber die waren ja auch nicht immer da, sondern immer dann, wenn Not da war, wenn Israel wieder gerettet werden musste von seiner eigenen Sünde und den Folgen daraus, dann erweckte Gott einen Richter, wir kennen das, und das Volk hatte 40 Jahre Ruhe oder 80 Jahre Ruhe und sie taten wiederum, was dem Herrn missfiel danach. Das ist der Text gewesen. Und jetzt kommen wir wieder dazu, du hast mir etwas zu sagen. Also man könnte auch sagen, du hast mich zu beurteilen. Wer richtet heute wen? Wir sind ja nicht mehr im alten Israel. Wir leben in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext. Wir haben Staat und Kirche, hoffentlich getrennt. In unserem Fall ja, so gut es geht. Wir können nicht aus der Welt hinausgehen, aber wir versuchen das zu trennen. Aber wir haben eben weltliche Gesetze, die wir befolgen müssen. Und wir haben aber die Gebote Gottes, die für uns gelten. Wer richtet wen? Gott wird auf jeden Fall richten. Hebräer 10, Abvers 28. Wenn jemand das Gesetz des Moses missachtet, muss er ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin sterben. Wie viel ärgerer Strafe, meint ihr, wird es derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der da sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist das Schicksal der Unbelehrbaren, der Widerspenstigen, die in ihrer Sünde verharren. Aber auch in der Gemeinde, wie ist es damit? Wie soll man da verfahren? Sollen wir sagen, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet? Das hat Jesus ja gesagt. Jesus hat das gesagt, ohne Frage. Jesus hat gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Meint er damit, wir sollen nicht Böses beim Namen benennen und auch ahnden? Oder sagt er, wir sollen andere nicht verdammen, in dem Sinne, dass wir auf sie herabsehen, dass wir das Urteil über sie sprechen, was mit ihnen werden wird oder werden soll? Wir sollen niemanden verdammen. Wir sollen niemanden von uns aus sozusagen gedanklich in die Hölle stoßen. Aber wir sollen doch innerhalb dessen, was wir sind, des Leibes, schon das Rechte zum Rechten sagen und auch das Falsche falsch benennen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, können wir lesen, in Versen 11 bis 13. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt, und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was soll ich die richten, die außerhalb der Gemeinde sind? Klar, die kann ich nicht richten. Ihr richtet nicht einmal die, welche drinnen sind. Die aber draußen sind, wird Gott richten. Tut den Bösen weg aus eurer Mitte. Hier wird kritisiert, dass nicht gerichtet wird. Dass man laufen lässt. Weil wir wollen ja nicht richten. Wir wollen uns ja nicht erheben über jemanden. Deswegen machen wir gar nichts. Paulus kritisiert das. Ihr richtet nicht mal die, die drinnen sind. Ein Kapitel weiter, im 6. Kapitel sagt er, wie darf jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Warum denn nicht auch Dinge dieses Lebens? Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzet ihr solche zu Richtern, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Sachverständiger unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist überhaupt schlimm genug für euch, dass ihr Prozesse miteinander führet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also, schlimm genug, dass ihr überhaupt Prozesse führt, dass ihr nicht einfach sagt, ja okay, das Gericht, das Urteil, das Unrecht, das mir widerfährt, das sei auf ihm. Und wenn er davon nicht lassen will, ich rede mit ihm, aber ich nehme es hin. Aber wenn ihr denn schon meint, dass ihr eine Rechtssache führen wollt, dann macht es doch wenigstens in der Gemeinde. Und geht nicht zu den Ungläubigen und lasst euch da das Recht sprechen. Bleibt drinnen. Geht nicht zur Welt für Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit muss in der Gemeinde stattfinden. Man könnte auch sagen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also die Dinge, die wir nach außen richten müssen, die müssen wir nach außen richten. Aber und was Gottes ist, also die Dinge, die uns nur uns angehen, die interner, dürfen auch nur von uns geregelt werden. Ich habe das schon erlebt, nicht hier in der Gemeinde, glücklicherweise, Gott sei Dank, aber in einer anderen Gemeinde, wo Bruder einen anderen Bruder angezeigt hat, wegen Verleumdung. Der ist zur Polizei gegangen. Zur Polizei gegangen, die haben einen Fall aufgenommen, da kam ein Schreiben vom Staatsanwalt und so weiter. Das ist genau das. Warum geht ihr zur Welt? Wenn Geschwister im Streit sind, dann soll dies in der Gemeinde gerichtet werden, wenn dieser Streit eben andauert. Das muss geklärt werden. Dies gilt auch für Verfehlungen, für große und für kleine Sünden. Wenn Bruder und Bruder streiten, ist das schon mal problematisch. Das ist nicht gut. Das sollte auch nicht der Regelfall sein. Vielleicht ist das sogar schon Sünde, dass sie streiten. Darüber muss man dann, das muss man sich anschauen. Aber hier kann ein dritter Richter sein. Und das kann aber auch wiederum schwierig sein. Je nach Thema fehlt vielleicht Erfahrung. Oder man kennt sich zu gut. Oder der eine appelliert an die Freundschaft. Mensch, aber wir sind doch Freunde. Wie kannst du jetzt, du musst doch zu mir halten. Und wenn dir dann nicht gelingt, zu sagen, nein, ich muss gerecht sein vor allen Dingen. Ich muss das Recht, wenn ihr zwei von mir wissen wollt, wer Recht hat, dann kann ich nicht darauf achten, dass wir befreundet sind. Und das kann sehr schwer sein. Vielleicht schuldest du dem anderen was. Und hier könnte man eben Älteste oder leitende Brüder dazu holen, oder der eben Autorität hat in der Sache und den Fall vortragen. Und wenn deren hoffentlich wohl abgewogenes Urteil verworfen wird, weil es eben nicht genehm ist, so habe ich mir das nicht gedacht, wenn ich mir jetzt Recht holen will, dann ist das sehr schlimm. Denn Gott hat der Gemeinde auch Ordnung gegeben, genauso wie er dem alten Israel Ordnung gegeben hat. Wie viel mehr ist es, wenn du dann wirklich so in dem Spiel sein sollte? Wir haben das vor kurzem erlebt. Der Verlauf ist bekannt. Vier-Augen-Gespräch. Du sündigst. Nein, keine Sünde. Oder ich werde dich davon lassen und du hast mir gar nichts zu sagen. Dann mit Zeugen. Du sündigst. Lass mich in Ruhe. Es geht euch nichts an. Oder es ist keine Sünde. Ihr irrt euch. Dann vor die Ältesten. Ihr irrt euch alle. Vielmehr sündigt ihr, weil ihr mir das vorwerft. Dann vor die Gemeinde. Nein, ich sündige nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Oder ich weigere mich davon zu lassen. Könnt euch einen Sünder dazu ausdenken. Und dann sei er uns wie ein Zöllner und Heide. Dann ist es Zeit, dass er die Gemeinde verlässt. Das ist der Weg bei Sünde. Und stellt euch mal vor, das klingt jetzt hart, ich kann mir vorstellen, dass manche das lieblos finden. Sagen, das kann man doch nicht machen und man muss doch wieder Chancen geben und man will doch, dass der Sünde umkehrt. Ja, dafür ist es ja auch da. Es geht ja nicht darum, jemanden zu zerstören. Es geht darum, jemandem eine letzte Chance zu geben, vor Gott umzukehren, weil da diesen Weg weitergeht, in der Gemeinde und darin damit bestärkt, weil man das duldet, wie soll er umkehren? Aber viele können sagen, das ist aber hart. Harte Rede, wer kann sie hören? Das ist lieblos. Stellt euch vor, dem wäre nicht so. Stellt euch vor, wir sind ja kein Staat, ne? Also wir müssen jetzt nicht für interne, äußere Ordnung sorgen und Polizei einrichten oder sowas, aber dennoch, in der Gemeinde gibt es keine Ermahnung, stellt euch das vor. Jeder kann machen, was er will, jeder kann auf seinen Willen beharren und Unrecht wird nicht zurechtgebracht. Der Böse wird eben am Ende nicht weggetan. Bisschen Faustrecht fast schon, ne? Würde man diese Gemeinde dann nicht zu Recht gottlos nennen, würden die Geschwister sich dann nicht zu Recht abwenden von dieser Gemeinde, wenn man Unrecht gewähren lässt, wenn auch bei uns Christen der Ehrliche der Dumme ist. Das Gericht, wie ich schon sagte, soll nicht zerstören, sondern gewinnen und retten, im Idealfall. Es soll auch nicht nur, das ist wichtig, nicht nur stur den Buchstaben verfolgen, da steht da aber so, sondern es soll die Umstände betrachten. Vielleicht gibt es besondere, mildernde Umstände und Erbarmen zeigen, wo es angebracht ist. Nicht billiges Erbarmen, ja komm, Schwamm drüber. Sondern aufgrund eines weisen Urteils, geführt vom Wort Gottes. Gerechtigkeit und Erbarmen sind zwei Seiten einer Medaille. Und so kennen wir auch unseren Gott. Unser Gott ist gerecht und barmherzig. Schaut euch das Alte Testament an, das ist voll davon, dass er Gerechtigkeit fordert und übt, dass er auch sein Volk zerstört, zermalmt, obwohl sie es verdient hätten. Die Gerechtigkeit hätte in manchen Fällen gefordert, einfach weg. Feuer drauf, so wie Sodom und Gomorra, einfach ausrotten. Gott hat es nicht getan, weil er barmherzig ist. Er hat gesehen, wo finde ich noch Gutes in diesem Volk? Wo finde ich noch einige wenige, die ihr Knie nicht gebeugt haben? Und darum lasse ich das Volk bestehen. Und auch wenn wir in die Position kommen, dass wir in irgendeiner Form richten sollen oder richten müssen, müssen wir an diese Medaille denken, an diese beiden Seiten. Und wir dürfen nicht das eine noch das andere überbetonen. Nun lasst uns einfach mal noch darüber reden, warum müssen wir überhaupt, wie kommt das, dass wir in die Situation kommen, dass zu richten ist? Wie kann das sein? Gott geht in seinem Wort davon aus, dass es nötig ist. Wir haben es ja gerade gelesen oder gehört. Im Alten Testament war es nötig und im Neuen Testament ist es auch nötig. Paulus sagt, warum richtet ihr, wie kommt es, dass ihr nicht richtet? Das ist falsch. Ihr müsst richten. Aber warum? Wie kommt das, wenn alle gläubig sind? Alle sind getauft. Alle leben im Geist. Und hier geht es nicht nur um viel oder wenig im Geist leben. Auch die frommsten Ältesten können offenbar mal eine Zurechtweisung gebrauchen. Die Schrift sagt, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Die Begierde, die wir haben, die Ich-Sucht, die herrscht. Der Wille selber, andere zu beherrschen. All das ist doch noch irgendwo in uns. In dir nicht? Gut. Bei mir ja und bei anderen auch. Warum tue ich, was ich tue? Warum frage ich so wenig, ob dies meinen Nächsten betrüben könnte, was ich gerade mache, was ich gerade sage? Warum achte ich den anderen eben nicht höher als mich? Das frage ich mich. Das frage ich mich immer wieder. Könnte es sein, dass das gute weltliche Leben, das wir so leben, unser Urteilsvermögen, mein Urteilsvermögen, trübt? Ich denke ja. Das Geld, das wir haben, was wir verdienen mit unserer Arbeit oder das wir eben haben, die Arbeit an sich, die Aufgabe, die Bedeutung vielleicht, die Medien, die wir konsumieren, die uns eine Welt vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Der Konsum, das, was ich mir so kaufe, oh, das brauche ich neu, das brauche ich neu. Das muss ja auch mal drin sein, das muss ja mal drin sein. Ne? Das muss ja einfach mal drin sein, das habe ich mir verdient. Oder mein Freizeitverhalten, was mache ich so mit meiner Freizeit? Lassen mich vielleicht vergessen, all das, also Geld, Arbeit, Medien, Konsum, Freizeitverhalten, lass mich vielleicht vergessen, dass ich doch in diese Gemeinde eingepfropft bin, Bestandteil bin, fest drin bin, angewachsen. Nicht wie bei Lego, wo ich ein Stück rausnehmen kann und dann woanders dran setzen kann. Fest drin. Habt ihr eine Meldung gesehen? Fest drin, angewachsen. Eine Trennung geht nicht ohne Schmerz oder gar Tod. Kennt ihr Bäume veredeln? Hat das schon mal einer gemacht von euch? Bäume veredeln kennt ihr? Also man nimmt einen Baum, einen Apfelbaum und sagt, ja, was interessiert mich die Ordnung? Ich mache den Birnenzweig dran, das geht. Kann man machen. Ich habe ein bisschen, weiß ich nicht, aber man kann es machen. Oder man setzt eine neue Sorte, eine andere Sorte auf den Baum. Man schneidet den Ast an, den Zweig, macht da eine Art Schlitz, es gibt verschiedene Techniken. Und dann setzt man den neuen Zweig, den Reiser, den man irgendwo anders geschnitten hat, auch sauber hoffentlich, und macht dann zwei Teile, die zusammenpassen. Und dann wickelt man das zusammen mit Bast und mit Wundverschlusszeugs und so und hofft, dass es anwächst. Idealerweise macht man das nicht in der Trockenheit. Aber haben wir ja nicht. Ne? Aber also man macht das dann, wenn auch jetzt so ein bisschen Vegetationszeit ist, was dann leicht die Säfte durchschießen und der Zweig dann dort fest anwächst. Er ist dann am Ende auch wirklich fest angewachsen. Er ist Teil des Baums geworden. Den kann man nicht einfach so wieder abnehmen. Nur mit einer Säge. So funktioniert ein Pfropfen. Man setzt ein fremdes Teil ein, was da eigentlich gar nicht hingehört, schneidet da eine kleine Wunde hinein. Und dann kommt der Zweig rein, man macht es zu, wenn andere es besser wissen, korrigiert mich, aber so im Grunde. Und dann hofft man, dass der dort anwächst, dieser Zweig, also fest wächst, dass man es richtig gemacht hat, und dass dann später dann Blätter kommen und Blüten kommen und Früchte kommen. Der Zweig kommt von wo raus? Wenn wir der Zweig sind, wir werden von der Welt abgeschnitten, zurechtgeschnitzt, dafür passen. In der Gemeinde reißt eine Wunde. Wenn ich in die Gemeinde komme, hat das eine Auswirkung. Gut oder schlecht, aber es hat eine Auswirkung. Und bei dir genauso. Der Zweig kommt hinein, es wird verschlossen, es wächst an. Und dann bleibt es dabei, es sei denn, der Zweig wird gewaltsam entfernt. Die Trennung, also man wird Teil des Baums. Trennung bedeutet dann den Tod. Klar, ich kann den Zweig wieder abschneiden und ins Wasser stellen. Im Frühjahr zum Beispiel. Was passiert dann? Der Zweig lebt auf, vielleicht kommen ein paar Blätter, vielleicht kommen auch ein paar Blüten. Aber er lebt aus sich, aus dem, was noch in ihm drin ist. Er ist nicht mehr am Baum drin, er kriegt keine Nährstoffe mehr. Er verbraucht die Reserven, die er hat, und stirbt. Und vielleicht brachte er noch eine Blüte heraus, und das sah wunderbar aus, aber für eine Frucht reicht es nicht mehr. Die Kraft, die Frucht ohne den Baum gibt es nicht. Kann nicht. Also die Trennung, die dauerhafte Trennung vom Baum endet tödlich. Der Zweig braucht den Baum. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gemeinschaft. Lassen wir uns nicht täuschen von dem Glanz dieser Welt, der scheinbaren Selbstbestimmung, des scheinbaren Selbstwerts. Natürlich haben wir einen Wert füreinander und auch für Gott. Aber dieses Ich komme zuerst und was bildet der sich ein? Der sagt mir einfach was, wo mir noch nichts zu sagen hat. Das führt in die Grube. Und wenn du morgen 10 Millionen Euro auf deinem Konto hast, sagen wir oder 100, komm, heute ist Großweg, 100 Millionen Euro auf deinem Konto hast und du glaubst, du brauchst nichts mehr und niemanden mehr und du kannst die Geschwister nun verachten, die Hungerleider und du kaufst dir Häuser und Diener und was dein Herz begehrt, kann doch dein Richter, dein wahrer Richter in derselben Nacht deine Seele von dir fordern. Das wissen wir. Und dein verführerischer Reichtum verführt dann eben deine Erben. Nein, die Gemeinschaft der Heiligen, das Fest am Weinstock oder am Baum, ich habe jetzt aber mal den Baum genommen, wir können auch den Weinstock nehmen, da kann man auch was drauf fropfen. Die Fest am Weinstock, am Herrn Jesus sitzen, nur die bringen Frucht. Und nur die werden nicht verworfen am Ende. Und das heißt, dass wir den Weinstock brauchen, aber wir brauchen auch einander. Und wir müssen erkennen, dass wir den anderen höher achten sollen, als ich mich achten soll. Ich muss die anderen höher achten als mich und andersrum. Dann entschied nämlich das Gegenteil zu dem Unrecht in der Gemeinde, wo die Leute sagen, wie kann es sein, dass hier Unrecht geschieht und das nicht gehandelt wird. Ich muss lernen, Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Das ist schwer. Fehler zugeben, um Vergebung bitten. Ich muss erkennen, ich kann nicht machen, was ich will. Ich kann nicht sagen, ja, komm, die haben alle das und jenes vor, aber was interessiert mich das? Ich mache jetzt, was ich möchte. Ich meine es ja gut. Nein, ich kann eben nicht machen, was ich möchte. Und ich kann nicht sagen, ja, es steht nicht in der Bibel, dass ich das nicht machen darf. Aber wenn die Gemeinde sich auf etwas einigt, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, aber das gilt nicht für mich. Das gilt nicht für mich. Ich mache trotzdem, was ich will. Auch das Urteil der anderen gilt mir. Und ich muss es akzeptieren, wenn es schriftgemäß ist. Natürlich geht es sie nicht an, ob ich ein blaues oder ein schwarzes Sakko trage. Also so weit sollten wir nicht gehen. Aber es gibt schon Sachen, die ich anhören sollte, wenn meine Geschwister sagen, hör mal, wie redest du mit deiner Frau? Oder wieso sind deine Kinder so frech? Oder was weiß ich, was ihr wollt. Oder warum schwelgst du so im Luxus? Auch das ist ein Punkt, das könnte wehtun. Ne? Stell dir vor, einer sagt dir, warum kaufst du dir schon wieder was Neues? Aua. Das ist ein bisschen nah, oder? Und doch, vielleicht ist es angebracht. Und dann sollte ich mich doch das akzeptieren, dass ein anderer mich beurteilt und mich vielleicht zurechtbringen will. Ich kann ja darum beten. Und wenn es mir jetzt weh tut, sollte ich erst recht darum beten, warum tut es mir denn so weh? Ich bin nicht für mich selbst da, sondern für meinen Nächsten. Für Gott. Gott hat mich für sich geschaffen. Und wir alle sind für Gott und durch Gott geschaffen. Wir haben alle unseren Zweck und unser Ziel nicht in unserem Leben hier. Und darum ist es eben auch problematisch, wenn wir sagen, ich lebe nur für mich. Und deswegen ist es völlig zu Recht so, dass alle Dinge, die nicht zu Gott führen, in irgendeiner Form gerichtet werden. Wir dienen dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der hat sich dazu herabgelassen, alles zu tun, wir haben vorhin das Abendmahl genommen, alles zu tun, dass wir lieber Vater sagen dürfen. Trotz der Sünden, die wir haben. Also lasst uns das mit Freuden tun. Lasst uns bestrebt sein, unserem Vater im Himmel so wenig Kummer zu machen wie möglich. Aus Liebe zu ihm, nicht weil wir müssen. Wir müssen auch, das steht ja geschrieben, aber aus Liebe zu ihm. Auch untereinander lasst uns mit Nachsicht und Rücksicht umgehen, aber auch mit Ermahnung, auch mit Gericht, wenn es sein muss. Aber aus Liebe zueinander und nicht nur, weil wir sollen. Das ist der Punkt. Dass wir richten, ist eine Sache. Aber wir tun es nicht aus der Macht heraus oder um eine Rechnung zu begleichen, sondern aus Liebe heraus, weil wir Gott lieben und weil wir unseren Nächsten lieben. Und aus Liebe achten wir aufeinander und auf den Lebensstil, den wir so haben. Wir sehen es an der Wand. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist keine Berufung zum Herrscheramt, sondern das ist eine Aufforderung, Liebe zu zeigen. Amen.